Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße recht herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie so oft am Freitag beginnen wir heute mit den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Genauso tun wir das. Herzlich willkommen auch von mir. In der vergangenen Woche hatte ich ja schon angekündigt, dass der Bundeskanzler die nächste Woche schon an diesem Sonntag beginnt. Da geht es morgens früh, beginnt die Zentralasienreise und er wird am frühen Dienstagabend zurück in Berlin erwartet. Und da fange ich jetzt auch gleich an, denn direkt nach seiner Rückkehr wird der Bundeskanzler am Dienstag, 17. September, am Startup Germany Summit der Bundesregierung teilnehmen. Gemeinsam mit den Ministern Robert Habeck und Christian Lindner sowie Akteuren aus der Wirtschaft wird er die Absichtserklärung zur Initiative Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland, der schöne Name hat eine noch schönere Abkürzung, kurz WIN-Initiative, unterzeichnen und anschließend eine Rede halten. Startups stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit und tragen zum Erhalt unseres Wohlstands bei. Sie sind auch ein wichtiger und entscheidender Faktor bei der Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Deshalb hat die Bundesregierung bereits zu Beginn der Legislaturperiode eine Start-up-Strategie auf den Weg gebracht. Wir unterstützen Start-ups auf vielfältige Weise, etwa mit dem Zukunftsfonds und durch Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz 1 ist verabschiedet und das Zukunftsfinanzierungsgesetz 2 in Planung als Beispiele. Der Startup Germany Summit findet ganztägig statt und der Termin des Bundeskanzlers ist presseöffentlich und beginnt um 19.30 Uhr im BCC, also dem Berliner Kongress Center am Alexanderplatz. Am Mittwoch, 18. September, wird der Bundeskanzler wie üblich um 11 Uhr das Kabinett zusammenrufen. Anschließend empfängt er die Preisträgerinnen und Preisträger des 59. Bundeswettbewerbes Jugend forscht um 12.30 Uhr im Kanzleramt. Die Einladung aller Bundessiegerinnen und Bundessieger sowie Platzierten zu einem Empfang im Kanzleramt ist eine seit Jahrzehnten gelebte Tradition. Im Rahmen des Empfanges wird Olaf Scholz den mit 3.000 Euro dotierten Sonderpreis des Bundeskanzlers für die originellste Arbeit übergeben. In diesem Jahr erhalten den Preis die 16-jährige Maja Leber und der 17-jährige Julius Gutjahr aus Baden-Württemberg mit ihrem Projekt Verkehrte Seifenblasen – Neue Erkenntnisse zu Anti-Bubbles. Die Präsentation des jungen Forscherteams, die Preisverleihung und auch die anschließende Diskussion mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern sind presseöffentlich. Interessierte können die Veranstaltung außerdem über einen Livestream auf www.bundesregierung.de verfolgen. Am Donnerstag, 19. September, wird der Bundeskanzler das Unternehmen LyondellBasell in Wesseling besuchen, um dort an der Grundsteinlegung für eine chemische Recyclinganlage teilzunehmen. Mit Hilfe der sogenannten MoReTec-Technologie werden Haushaltskunststoffabfälle in Ausgangsmaterial für die Produktion neuer Kunststoffe verwandelt. Die Anlage nutzt dabei jene Kunststoffe, die sich bislang mechanisch nicht recyceln lassen und daher in der Müllverbrennung landen. LyondellBasell ist der drittgrößte Chemiekonzern der Welt. Am Standort Wesseling arbeiten 1.400 Beschäftigte, davon 150 Auszubildende. Der Bundeskanzler wird eine Führung durch das Ausbildungszentrum bekommen, eine Besichtigung des Laboratoriums vornehmen und mit Beschäftigten und Auszubildenden ins Gespräch kommen. Im Anschluss wird er, wie bereits erwähnt, an der symbolischen Grundsteinlegung teilnehmen. Der Beginn der Veranstaltung ist 11.15 Uhr und der Termin ist presseöffentlich. Und dann noch ein Ausblick für die Anfang des nächsten Wochenendes. Am Samstag, 21. September, wird der Bundeskanzler zu einer Reise nach New York aufbrechen. Dort wird er am 22. und 23. September am Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen teilnehmen. Und zur Eröffnung des Gipfels wird er eine Rede halten. Deutschland hat in den vergangenen 2 Jahren gemeinsam mit Namibia den sogenannten Zukunftspakt als Verhandlungsführer vorbereitet. Es ist vorgesehen, dass dieser anlässlich des Zukunftsgipfels, des Summit of the Future, verabschiedet werden wird. Der Bundeskanzler wird die Gelegenheit nutzen, zahlreiche bilaterale und multilaterale Gespräche am Rande zu führen. Zum detaillierten Reiseprogramm wird es am nächsten Freitag um 15.15 Uhr ein Briefing unter 2 mit Staatssekretär Dr. Jörg Kukies, dem außen- und sicherheitspolitischen Berater des Bundeskanzlers Jens Plötner und mit mir hier in der Bundespressekonferenz geben. Soweit der Ausblick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
Vielen Dank. Dann erstmal hat jemand Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers. Ich gehe sie jetzt nicht mehr einzeln durch. Ich frage mal allgemein Herr Rinke.
Herr Bestreit und Herr Wagner, ich hätte ganz gerne von hinten angefangen mit dem Zukunftsgipfel. Die US-Regierung hat ja gestern Vorschläge vorgelegt für eine Reform des UN-Sicherheitsrates. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler auch Gespräche zu diesem Thema in New York führen wird.
Ich würde erstmal auf das Briefing nächste Woche verweisen. Da können wir dann die genauen Gesprächsformate zumindest nennen. Solange ich zurückdenken kann, hat auch die Weiterentwicklung der Vereinten Nationen, auch des UN-Sicherheitsrates, immer wieder eine Rolle gespielt in den Gesprächen des Bundeskanzlers mit Staats- und Regierungschefs anderer Länder. Ob das jetzt sich auf den Vorschlag der Vereinigten Staaten direkt aufsetzen wird, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Können Sie vielleicht eine Beurteilung, wie gesagt, Frage richtet sich auch an Herrn Wagner, der amerikanischen Vorschläge abgeben, also rotierender Sitz für kleine Inselstaaten, zwei ständige Sitze für Afrika.
Herr Rinke, ganz grundsätzlich kann ich ja sagen, das ist ja schon ein langes Anliegen auch der Bundesregierung ist, zu sagen, dass die Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrats ja nicht mehr den geopolitischen Realitäten von heute entspricht. Insofern begrüßen wir, dass die Amerikaner da auch, unsere amerikanischen Partner da auch engagiert sind in der Frage. Aber das sind natürlich jetzt Gespräche, die da laufen und in New York laufen. Insofern würde ich mich dem da anschließen, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat. Auch der Zukunftsgipfel wird ja gerade intensiv vorbereitet.
Weitere Fragen zum Zukunftsgipfel sehe ich nicht. Weitere Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers sehe ich auch nicht. Dann haben wir aber noch eine Reiseankündigung aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Ja, Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird vom 15. bis 18. September nach Gujarat in Indien fahren. Sie vertritt dort Deutschland als Gastland auf einer Investorenkonferenz für erneuerbare Energien. Ministerin Schulze wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, die aus rund 20 Vertreterinnen und Vertretern aus der erneuerbaren Energienbranche besteht. Im Rahmen der Konferenz wird Schulze mit der indischen Regierung eine engere Kooperation beim Ausbau erneuerbarer Energien besprechen. Denn Indien ist ein Schlüsselland für die globale Energiewende und will weltweit zum zweitgrößten Solarproduzenten aufsteigen. Geplant ist außerdem die Einweihung einer neuen Metrolinie durch den indischen Premierminister Modi. Das BMZ hat die Metrolinie durch einen Kredit mitfinanziert. Ministerin Schulze wird außerdem ein Ausbildungszentrum für Fachkräfte im Bereich erneuerbare Energien besuchen.
Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurden schon zahlreiche Themen vorab genannt. Heute, ich sage nur mal ein paar Stichworte, der mutmaßlich vereitelte Machetenangriff, die Charité, Migration, Waldgesetz, Familienzeit und allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Anfangen würde ich aber gerne mit dem Thema Taiwan. Das wurde mir am häufigsten genannt und ich beginne bei Herrn Berndt.
Vielen Dank. Die chinesische Regierung hat gewarnt vor Provokationen unter dem Deckmantel der Schifffahrtsfreiheit. Jetzt nimmt die Fregatte Baden-Württemberg Kurs auf die Taiwanstraße. Warum diese Durchfahrt zu diesem Zeitpunkt und was bezweckt die Bundesregierung damit?
Ja, steige ich gerne ein. Wir haben das ja an dieser Stelle auch schon häufig erläutert, wofür sich Deutschland auch in der Region einsetzt, nämlich für die freie Schifffahrt in den entsprechenden Zonen. Und die Fregatte nimmt ja an dem Indo-Pacific-Deployment seit längerem schon teil, gemeinsam mit dem Einsatzgruppenversorger vor Ort, und begibt sich jetzt auf die Reise Richtung Manila, nachdem sie zuvor Südkorea verlassen hat. Und die Straße, die jetzt oder der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, ist einfach auch unter den Wetterbedingungen der günstigste. Und insofern gibt es da auch gar nichts hinzuzufügen, wird dieser freie Seeweg genutzt und das Recht auf freie Schifffahrt damit auch unterstrichen.
Wurde denn die chinesische Seite darüber informiert?
Das ist weder vorgesehen noch nötig.
Dann ist auf der Liste Herr Heimbach.
Ja, es hieß hier sehr lange, dass es bezüglich dieser Frage, ob die Taiwanstraße durchquert werden soll, noch keine Entscheidung gefallen sei. Ich glaube, das war auch der Stand, der Mittwoch im Ausschuss berichtet wurde. Können Sie denn sagen, wann die Entscheidung getroffen wurde?
Vor kurzem.
Heißt das die letzten 24 Stunden?
Können Sie ich kann das nicht auf die Minute festlegen. Sie wurde rechtzeitig getroffen und ich denke jetzt auch rechtzeitig kommuniziert.
Okay. Eine zweite Frage, wenn Sie gestatten. Sie erwähnen ja vor allem Sachgründe, das Wetter zum Beispiel, dass die Bundesregierung Peking dadurch aber verärgert, das nimmt man in Kauf.
Auch hierzu haben wir uns hinreichend eingelassen, weiß nicht, ob Herr Wagner noch ergänzen möchte, aber eindeutig ist es Position auch der gesamten Bundesregierung und unserer Staatlichkeit, die freie Schifffahrt eben auch staatlich zu unterstützen.
Das kann ich nur unterstreichen, weil eben auch der Vorfragende gefragt hat, ob irgendwas vorher notifiziert wurde. Es ist einfach nach Seevölkerrecht ja ganz normal so, dass es in internationalen Gewässern keine Notifizierungen erforderlich sind, dass man dort frei durchfahren kann. Und genau das machen wir gerade.
Herr Rinke.
Ja, Lernfrage, Herr Wagner, weil das immer wieder mal aufkam. Gibt es da einen Widerspruch zu der Ein-China-Politik der Bundesregierung? Also wenn man davon ausgeht, dass Taiwan eigentlich Teil Chinas ist, die Seestraße zwischen Taiwan und China liegt. Vielleicht können Sie das einfach mal ausführen, warum das kein Widerspruch ist.
Nein, da gibt es keinen Widerspruch. Anders als von China behauptet, gibt es ja kein Ein-China-Prinzip, was international umfassend gilt. Wir verfolgen eine Ein-China-Politik, aber es ist ganz klar, und das sieht ja auch das Völkerseerecht so vor, sind es internationale Gewässer, in denen die Regeln der internationalen Gewässer gelten, nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann wechseln wir zu der Festnahme heute in Bayern und Herr Schmidt-Denker hat das Wort.
Schon eine Frage an Herrn Kollatz und auch an Herrn Kall. Welche Erkenntnisse weitergehend vielleicht haben Sie schon, was diesen mutmaßlichen oder den vereitelten Angriff auf Bundeswehrsoldaten in Bayern, in Hof angeht? Und speziell an Herrn Kall vielleicht die Frage, ob es schon Erkenntnisse gibt über den Hintergrund, der Mann ist ja syrischstämmig, war er irgendwie, wie der Migrationshintergrund ist, war er zur Abschiebung vielleicht vorgesehen? Haben Sie da schon irgendwelche Erkenntnisse? Dankeschön.
Ich kann gerne einsteigen. Bezüglich der Ermittlungsergebnisse muss ich natürlich an die Staatsanwaltschaften, an die Ermittlungsbehörden verweisen. Ich kann hier an dieser Stelle nur meinen Dank aussprechen an die Ermittlungsbehörden, an die Polizeiarbeit vor Ort. Wir waren umfassend und frühzeitig über alle Erkenntnisse informiert, konnten auch entsprechend Vorsorge treffen, sodass zu keinem Zeitpunkt eine akute Gefährdung hätte eintreten können. Und das war eine sehr gute Ermittlungsarbeit und Zusammenarbeit vor Ort, für die ich mich hier auch ausdrücklich bedanken möchte. Und vielleicht zu den Ergebnissen dann, Herr Kall.
Ja, auch ich muss erstmal an die Generalstaatsanwaltschaft in München verweisen, die da die Ermittlungen führt und sich insofern zu Ermittlungserkenntnissen äußern wird. Es wird ja ermittelt wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Wie gesagt, zu näheren Erkenntnissen muss sich die Generalstaatsanwaltschaft äußern. Die Sicherheitsbehörden des Bundes sind natürlich informiert und im engen Austausch mit den bayerischen Behörden und unterstützen die Ermittlungen, wo das möglich und notwendig ist. Aber wie gesagt, für weitere Erkenntnisse müssen wir dorthin verweisen, wenn sich dort ein islamistisches Motiv bestätigt, ein islamistischer Hintergrund erneut bestätigt, muss man natürlich sagen, dann ist das ein weiterer Beleg für die hohe Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus in Deutschland, der sich ja durch die schweren Taten in Mannheim und das Attentat in Solingen auch zuletzt gezeigt hat, aber auch durch Taten, die zum Glück verhindert werden konnten durch rechtzeitiges Einschreiten der Sicherheitsbehörden. Und auch hier, Erkenntnisse muss man abwarten, jedenfalls ein rechtzeitiger Zugriff erfolgt. Und alles Weitere müssen dann die Münchner Kollegen sagen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Abbas ein neues Thema.
Ja, ich fange vielleicht an mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Eine Frage an Herrn Hebestreit. Sie haben ja sicherlich die Appelle von 7 Bundesbeauftragten wahrgenommen zum Thema Diskriminierung in Deutschland. Also da wurden verschiedene Themen vorgetragen, wie die Belange von Behinderten oder queeren Menschen in Deutschland. Und diese 7 Beauftragten fordern eine Änderung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Mich würde interessieren, teilt der Bundeskanzler diese Sorgen und setzt er sich auch für eine Änderung dieses Gesetzes ein?
Ohne dass ich den akuten Anlass Ihrer Frage jetzt
Eine Pressekonferenz hier am Dienstag von
Genau, Dienstag, heute Freitag. Also ich habe jetzt den akuten Anlass nicht präsent, kann aber darauf verweisen, dass der Bundeskanzler sich dazu beim Empfang des Behindertenbeauftragten, Herrn Dusel, ich glaube auch am Dienstag, geäußert hat. Und auf die Äußerung würde ich verweisen.
Okay. Darf ich noch eine Frage ans BMJ dazu stellen? Frau Attermann hat ja Herrn Buschmann in dieser Sache, das BMJ sitzt wo, dass ich, hat Herrn Buschmann Arbeitsverweigerung vorgeworfen. Was sagen Sie zu dem Vorwurf und werden Sie auf die Forderungen der Beauftragten noch eingehen? Wird es da Gespräche geben?
Also das BMJ war und ist auch weiter in den Gesprächen mit den entscheidenden Ressorts und auch mit Mitgliedern der Regierungsfraktion. Und die Überlegungen, inwieweit sich da Anpassungen empfehlen oder nicht, die sind noch nicht abgeschlossen.
Aber Frau Attermann hatte letztes Jahr ihre Vorschläge unterbreitet und gesagt, sie habe noch keine Antwort erhalten. Wie kommt es?
Wir sind da noch in Gesprächen und die sind noch nicht abgeschlossen.
Dauert aber ein bisschen, ja.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir bei Frau de Maizière mit einem neuen Thema.
Ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium und oder Wirtschaftsministerium. Und zwar geht es um den Vertrag zum Schenker-Kauf. Wie bewerten Sie den? Wie finden Sie die Lösung, die da jetzt getroffen worden ist?
Ich kann vielleicht gerne anfangen, als BMDV-Beteiligungsführer bei der Bahn. Es ist so, dass der Bund die von der DB AG getroffene Entscheidung zum Verkauf der Schenker AG an das dänische Logistikunternehmen DSV begrüßt. Der Minister hat sich dazu auch heute bereits am Vormittag geäußert. Und das kann ich hier gerne noch einmal vortragen. Mein Ziel ist es, dass sich die DB AG auf ihr Kerngeschäft, den Schienenverkehr in Deutschland, fokussiert. Mit dem Verkauf von Schenker ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung unternommen worden, denn die Unternehmenstätigkeit der Schenker AG hat keinen Bezug zum Kerngeschäft der Bahn. Die hohe Verschuldung der DB AG und der fehlende Investitionsspielraum mindern zudem die Wettbewerbsfähigkeit der Schenker AG. Ein Unternehmen wie Schenker muss sich international aufstellen, um wachsen zu können. Die Bahn hingegen muss sich wieder stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Und hier gibt es noch genug zu tun. Wir haben bei der Bahn in kurzer Zeit bereits vieles erreicht, gesellschaftsrechtlich mit der InfraGo. Das Netz wird mit der Generalsanierung der Hochleistungskorridore fit gemacht. Und mit dem jetzt von mir geforderten Sanierungskonzept muss sich der Konzern wirtschaftlich wie strukturell neu aufstellen. Dabei hilft es, dass die DB AG mit dem Erlös ihre Schulden deutlich reduzieren kann. Begrüßen möchte ich ausdrücklich, so der Minister weiter, dass Regelungen zum Erhalt der Arbeitsplätze und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer in Deutschland vereinbart wurden.
Das BMWK war noch angesprochen oder hat sich's erledigt?
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
Ja, weil Sie die Regelungen zum Erhalt der Arbeitsplätze angesprochen haben, von Seiten der Arbeitnehmervertretungen bei Schenker und der Gewerkschaften allgemein wurde die Befürchtung geäußert, dass es zu einem großflächigen Abbau von Arbeitsplätzen, vor allem im Bereich der Verwaltung, kommen werde. Können Sie uns etwas darüber sagen, wie die Regelungen zum Schutz von Arbeitsplätzen konkret aussehen und welche Bereiche sie umfassen?
Mit DSV wurden Regelungen zum Erhalt der Arbeitsplätze und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer in Deutschland vereinbart. Und diese gelten für einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren nach Abschluss der Transaktion, also bis 2027. DSV hat zudem ein klares Bekenntnis zur deutschen Mitbestimmung und zu bestehenden Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen abgegeben. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Das bedeutet, Sie können uns jetzt nichts sagen darüber, in welcher Weise, in welchem Umfang Arbeitsplätze tatsächlich geschützt und erhalten werden?
Zu weiteren Einzelheiten bitte ich Sie, sich an die Deutsche Bahn zu wenden, beziehungsweise DSV.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist als nächstes Herr Rinke an der Reihe.
Ja, ich würde ganz gerne das Finanzministerium fragen, ob Sie Es geht um das Thema Commerzbank. Ob Sie das Gespräche mit der Bundesregierung bestätigen können seitens von UniCredit?
Ich kann Ihnen keine Gespräche seitens der Bundesregierung bestätigen. Wir haben uns dazu bereits auch geäußert, dass es gemäß der üblichen Prozedere nun an der Commerzbank ist, Gespräche gegebenenfalls mit den Anteilseignern zu führen.
Also es gibt keinerlei Gespräche mit UniCredit?
Ich kann Ihnen zumindest keine bestätigen.
Mhm. Darf ich nochmal nachfragen? Sie hatten ja selber auf diese Haltelinie jetzt für die restlichen Anteile, die der Bund hat, hingewiesen. Wie verbindlich ist denn diese 90-Tage-Haltelinie? Wenn UniCredit jetzt sehr viel für die Anteile des Bundes noch bieten würde, könnte der Bund dann entscheiden, die vorzeitig zu verkaufen?
Es gibt eine Vereinbarung zu einer 90-tägigen Sperrfrist. An diese Sperrfrist ist man meines Wissens gebunden. Ich bitte Sie aber da für Details sich nochmal an die Finanzagentur zu wenden.
Mhm. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin auf der von uns aus gesehen rechten Seite an der Reihe.
Genau, Dunkel von der ARD an das Außenminister Herr Wagner. Der tschechische Außenminister fordert schon seit längerem, dass akkreditierten russischen Diplomaten nicht länger erlaubt sein soll, die Reisefreiheit im Schengen-Raum zu nutzen. Tschechien geht davon aus, dass über 3000 russische Auslandsvertreter und ihre Familienmitglieder das auch für Spionagetätigkeiten nutzen. Bei einem Treffen der Außenminister ist er damit nicht durchgedrungen. Auch Deutschland hat das abgelehnt. Warum?
Lass mich einmal kurz schauen. Also grundsätzlich muss man ja einmal sagen, dass der Schengen-Raum, in dem ja sozusagen es ja eine gewisse Bewegungsfreiheit gibt, auch eben für Diplomatinnen und Diplomaten, das nicht einfach macht. Wir haben den Brief da von mehreren Außenministern, das ist ja nicht nur der Tscheche, sondern andere Amtskollegen, der Außenministerin zur Kenntnis genommen. Und dazu laufen ja derzeit ergebnisoffene Gespräche auf europäischer Ebene. Insofern kann ich dazu jetzt hier nicht vertiefter ins Detail gehen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Polanski an der Reihe.
Das passt thematisch vielleicht, Herr Wagner, auch die deutsch-polnischen Beziehungen. Derzeit gibt es ja zwei Themen, die Warschau ziemlich stark verärgern. Zum einen die Ermittlungen in Sachen Nord Stream 2 und die Vorwürfe an Deutschland von deutscher Seite, dass Polen da was vertuschen würde, die aus Deutschland kommen, jetzt nicht von der Bundesregierung, aber doch aus Deutschland kommen. Und zum Zweiten die Frage der einseitigen Grenzschließung, die jetzt zumindest angedacht wird und auch die verstärkten Grenzkontrollen jetzt wieder. Ist das eine Belastung für das deutsch-polnische Verhältnis jetzt wieder, dass er zuletzt wieder besser geworden war durch den Wahlsieg von Herrn Tusk?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir arbeiten sehr eng mit der nicht mehr so neuen, aber ich würde sie jetzt noch neuen polnischen Regierung nennen zusammen. Sie wissen, dass wir ja erst im Juli die ersten deutsch-polnischen Regierungskonsultationen seit einer gewissen Zeit hatten. Dabei haben wir ja auch einen Aktionsplan für die bilaterale Zusammenarbeit angenommen. Insofern gibt es da eine enge Kooperation. Es gibt ein sehr enges Verhältnis der Außenministerin zu ihrem polnischen Amtskollegen. Insofern gibt es da gute Dialogs- und Gesprächskanäle. Und auf diesen wird auch über die Themen, die Sie ansprechen, natürlich gesprochen.
Ja, darf ich? Kann ich da kurz...
Wir wollen ganz viele Ergänzungen.
Ach so, ich wollte kurz zu den Binnengrenzkontrollen hinzufügen. Sie sprachen jetzt von einseitigen Grenzschließungen. Davon ist natürlich überhaupt nicht die Rede, sondern es finden Binnengrenzkontrollen statt, um die reguläre Migration zu begrenzen und grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Und daran ändert sich zu Polen ja gar nichts. Sie laufen seit dem 16. Oktober 2023 eng abgestimmt mit Polen. Es gibt gemeinsame polizeiliche Zentren, es gibt gemeinsame Streifen, es gibt gemeinsame Maßnahmen an den Grenzen. Und die Ausdehnung, die ab Montag erfolgt, bezieht sich ja auf die westlichen und nördlichen deutschen Grenzen und gar nicht auf Polen. Da gibt es keine Veränderung. Und es gibt eine sehr enge und abgestimmte, gute Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden. Das kann man auch sehen. Die Bundesinnenministerin war gerade erst in Görlitz, wie dort die polnischen und die deutschen Grenzbehörden zusammenarbeiten.
Ich habe mich auch unklar ausgedrückt. Tatsächlich, es geht um die Debatte darüber, jetzt Leute an der Grenze zurückzuweisen. Das wird ja auch in der Bundesregierung mindestens diskutiert. Und das führt ja auch zu Verärgerungen in Polen. Und da wird dann wieder darauf verwiesen, dass die deutsche Migrationspolitik des Jahres 2015 das Ganze ja verursacht hätte. Also nochmal die Frage, inwieweit gibt es auch eine Belastung jetzt langsam wieder eines Verhältnisses, das ja gerade auf dem Weg war, wieder sich zu bessern?
Ich kann da keine Belastung feststellen, ehrlicherweise. Ich glaube, Karl hat ja nochmal darauf hingewiesen, dass vieles gut eingespielt ist seit dem 16. Oktober 2023, dass wir natürlich die Diskussionen, die wir jetzt hier in Deutschland führen, auch mit unseren europäischen Nachbarn aufnehmen. Es gibt einen Kontakt auch des Bundeskanzlers mit Premierminister Tusk, zum Beispiel auch in diesen Fragen. Und der Bundeskanzler wird auch demnächst mit den Staats- und Regierungschefs einzeln der unserer europäischen Nachbarstaaten sprechen, auch mit der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, um einerseits unsere Pläne zu erläutern und andererseits natürlich alle einzubinden.
Auch wir hatten natürlich diese Woche Kontakt zur polnischen Regierung. Und bei dem Konzept, was die Bundesregierung für Zurückweisungen, die über die heutigen Zurückweisungen hinausgehen, vorgelegt hat, geht es ja um Zurückweisungen in den zuständigen EU-Mitgliedstaat, in den Staat, der fürs Asylverfahren zuständig ist. Und das wird in der Regel der Staat der Ersteinreise sein und gerade nicht unsere Nachbarstaaten zusätzlich belasten, sondern so, wie es das europäische Recht vorsieht, handeln. Und sicherlich sind durch die Debatte auch Irritationen entstanden. Wir hatten das Gefühl, dass die auch schon in Gesprächen ausgeräumt werden konnten und betonen das auch immer wieder, dass das Modell der Bundesregierung ein in Europa abgestimmtes Vorgehen ist und gerade keine Alleingänge.
Herr Alipur.
Herr Hebestreit, wenn das dann alles so gut läuft, können Sie dann erklären, ich meine, vielleicht hat das nichts damit zu tun, warum Herr Tusk seine Reise nach Deutschland diese Woche abgesagt hat und nicht den M100 Medien Award selbst in Empfang genommen hat und der Kanzler auch nicht, wie gehabt, die Laudatio gehalten hat?
Dieser Termin ist vor Wochen, wenn nicht Monaten, schon abgesagt worden. Wir waren selber überrascht, dass sowohl Herr Tusk als Preisträger in einer Pressemitteilung des Veranstalters genannt wurde, als auch der Bundeskanzler als Laudator. Das ist vor Wochen schon aus Termingründen der polnischen Seite abgesagt worden und hat damit wirklich rein gar nichts zu tun.
Aber Herr Tusk hat zuerst abgesagt.
Herr Tusk hat aus Termingründen, ich weiß gar nicht, ob er je zugesagt hatte. Also, Sie können ja Preise an jeden vergeben, den Sie wollen und sagen, der kommt vielleicht, aber dann hat er nicht abgesagt, wenn er nicht kommt, sondern er hat einfach andere Gründe gehabt. Das müssten Sie dann bei der polnischen Regierung nachfragen. Aber es war so, dass der Kanzler bereit gestanden hätte, wenn Herr Tusk nach Potsdam hätte kommen können, dort eine Laudatio zu halten. Und da Herr Tusk aber schon vor Wochen, Monaten im Gespräch mit dem Bundeskanzler gesagt hat, dass er zu diesem Termin gar nicht kann, war auch klar, dass der Bundeskanzler dann keine Laudatio auf einen Preisträger hält, der gar nicht da ist.
Dazu Herr Rinke.
Ein etwas anderer Aspekt dieser Debatte, Hebestreit. Es gibt ja jetzt die Aufforderung von Herrn Lindner und das Angebot von Herrn Merz, dass er auf Spitzenebene nochmal Gespräche zu diesem Thema führen möchte. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das dann so eine Art Vierergespräch. Die drei Spitzen der Ampel plus Herr Merz. Ist der Bundeskanzler dazu bereit? Gibt es da Planung?
Ja, ich bin so ein bisschen versucht zu sagen, die Sache ist zu ernst für solche taktischen Mätzchen und täglich neue Vorschläge. Es ist ja so, dass die Bundesregierung mit den Ländern und der Opposition in den vergangenen 10 Tagen zweimal zusammengesessen hat. Die Bundesregierung hat sehr ausführlich rechtlich die zulässigen Handlungsoptionen geprüft und auch dargelegt, was geht und was nicht geht. Und auf dieser Basis wurde ein Konzept für effektive und europarechtskonforme Zurückweisung erarbeitet und am Dienstag auch der größten Oppositionspartei ja vorgestellt. CDU, CSU haben diese Gespräche dann abgebrochen, zunächst via einer Tageszeitung und dann auch in eigentlich direkten Gesprächen im Bundesinnenministerium. Die Regierung davon handelt unverdrossen. Gestern gab es bereits die erste Lesung des sogenannten Sicherheitspaketes. Das sind unsere Konsequenzen aus dem schrecklichen Terrorattentat in Solingen und das Paket, was da geschnürt worden ist. Zugleich arbeiten wir an der zügigen Umsetzung von GEAS, also des gemeinsamen europäischen Asylsystems, das ja jetzt auch in Deutschland dann eingeführt wird. Und die effektiven europarechtskonformen Zurückweisungen, über die ich schon gesprochen habe, die kommen jetzt. Der Bundeskanzler und auch andere haben am Mittwoch im Bundestag ja betont, dass die Tür offen ist. Und das bleibt sie auch. Und dann vielleicht noch mal die Erinnerung oder das, was ich eben auch schon anderen dem Kollegen gesagt habe, dass der Bundeskanzler jetzt demnächst die Gespräche mit den Nachbarstaaten aufnimmt und auch mit der EU-Kommissionspräsidentin.
Ja, wenn ich da nachfragen darf, das taktische Mätzchen, was Sie eben gesagt haben, kommt ja von Herrn Lindner. Der hat diesen Vorschlag gemacht, dieses Spitzengesprächs. Und Herr Dürr hat heute Morgen immerhin FDP-Fraktionsvorsitzender auch dafür plädiert und auch darauf verwiesen, dass man die Vorschläge der Union und der Ampel einfach kombinieren sollte, also Zurückweisung an der Grenze plus grenznahe Auffanglager, Gewahrsamslager.
Ich glaube, ich habe diese Frage mit meinem Punkt, dass geprüft worden ist, was rechtlich zulässig ist. Wir haben das ja hier ausführlich in den letzten Tagen immer wieder miteinander diskutiert, dass Regierungen immer gut beraten sind, nur verfassungsrechtlich tragfähige Lösungen anzustreben. Und das ist ja breit dargelegt worden, was geht und was nicht geht. Und das ist die Basis der Vorschläge. Und ich versuche, Schritt zu halten mit all den Vorschlägen und auch mit den Gesprächsformaten, die dann immer wieder ins Gespräch gebracht werden. Und habe aber trotzdem nochmal darauf hingewiesen, es gibt ja einen Gesprächsprozess. Und es gibt ein eingeführtes Format. Da sind auch die Ländervertreter dabei. Migration und der Kampf gegen irreguläre Migration ist eine Angelegenheit, in der sowohl der Bund als auch die Länder massiv mit ihren Verantwortlichkeiten gemeinsam handeln müssen. Das geht dann nicht in einer Männerrunde, die dann kurz mal bei einer Tasse Kaffee zusammensitzt. Und diese Ernsthaftigkeit in dieser Diskussion, zu der würde ich ein bisschen ermuntern wollen.
Herr Schmidt-Denker.
Dazu auch nochmal Hebestreit, ist, dass dieser Vorstoß von Herrn Lindner nicht dann auch ein weiterer Beleg für die Uneinigkeit der Ampel in dieser doch sehr schwierigen Frage, Migrationsfrage? Und schließen Sie aus, dass es zu einem Spitzentreffen Habeck, Merz, Lindner, Scholz kommen könnte in dieser Frage?
Ich kann da keine Uneinigkeit erkennen, sondern eher darauf verweisen, dass die Bundesregierung gestern beispielsweise die Koalition zum Thema Sicherheitspaket sehr einheitlich gehandelt hat, auch auf taktische Spielchen der Opposition, die der Opposition noch zustehen, gestern im Bundestag sehr geschlossen reagiert hat und auch die letzten Tage sehr geschlossen agiert haben. Insofern, ich verstehe Ihre Sorge, aber die möchte ich Ihnen nehmen. Das ist große Geschlossenheit da. Und all das andere habe ich gesagt, die Tür ist offen, aber es gibt klare Formate, in denen so etwas geschehen kann. Und man muss ja auch mit den Verantwortlichen, den Beteiligten sprechen. Es geht ja nicht über die Länder oder an den Ländern vorbei oder darüber hinweg. Und noch einmal, es gibt die politische Diskussion, wer setzt sich jetzt wie durch, wer setzt sich gegen wen ab, wer ist Gewinner, Verlierer. Und dann gibt es aber eine sachliche Diskussion, die viele Leute beschäftigt. Und das will man eigentlich auch. Was kommt denn jetzt eigentlich raus bei diesen Diskussionen? Und da hat die Bundesregierung, da hat die Koalition mit scharfen, weitreichenden Maßnahmen jetzt ja auch ein Konzept vorgelegt, was geht, was rechtlich geht, was europarechtlich möglich ist, was auch in unseren Nachbarländern darlegbar ist. Das gehören ja auch dazu. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt und in Europa. Und das gilt es doch auch jetzt zu sehen und zu gewichten und dann auch umzusetzen, statt über vermeintliche Lösungen zu diskutieren, die sowohl verfassungswidrig sind, als auch europarechtswidrig, als auch nicht sachgerecht. Und dadurch haben wir zwischen dem, der Kanzler hat das in einem Interview mal, politischen Theaterdonner auf der einen Seite und der Sachpolitik so ein bisschen ein Gap. Und mein Plädoyer am Freitagmittag wäre, auch auf die Sachpolitik das Augenmaß zu richten.
Jetzt habe ich noch Herrn Rinke und Herrn Pappas. Herr Rinke zuerst.
Ja, dann nochmal zur Sachpolitik und zwar an eine Frage ans Justizministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es stimmt, dass der Justizminister Buschmann in dem Gespräch mit der Union am Dienstag angeboten hat, ich zitiere jetzt Herrn Dürr, FDP-Fraktionsvorsitzenden, an einem Grenzabschnitt in einem Bereich, vielleicht auch in mehreren Bereichen, einfach direkt zurückzuweisen. Das müsse man kombinieren mit den Gewahrsamszentren, die von der Innenministerin vorgeschlagen wurde. Also hat Herr Buschmann jetzt diesen Vorschlag gemacht oder hat er ihn nicht gemacht?
Ja, das ist zutreffend, dass er den Vorschlag gemacht hat, in einem räumlich eng begrenzten Pilotversuch das zu machen.
Vielleicht können Sie bitte nochmal erklären, wie das sich dann rechtlich erklärt, wenn die Bundesregierung einerseits sagt, es ist rechtlich nicht möglich, das zu tun und man das aber in begrenzten Grenzabschnitten dann doch machen sollte.
Wie gesagt, das war der Vorschlag eines Pilotversuches. Das steht aber auch nicht im Widerspruch zu dem, was jetzt meine Kollegen hier zu Rechten gesagt haben.
Ja, ich habe noch nicht
verstanden. Herr Rinke, ich kann vielleicht aushelfen.
Das nicht Widerspruch?
Das kann ich Ihnen aushelfen. Gut. Kontext ist ja oft so wichtig. Und es war in einer Diskussion in dieser Runde, in der es auch darum ging, dass Dinge rechtlich nicht umsetzbar sind. Und dass das gar nicht nur ein oberstes Verfassungsgericht entscheiden kann, sondern schon Verwaltungsgerichte. Und im Zuge dieser Diskussion, ob das dieser Vorwurf oder der Vorhalt, dass es rechtlich nicht einwandfrei sei, ob das zutrifft oder nicht, hat Herr Buschmann diesen Vorschlag in dieser Sitzung unterbreitet, um zu sagen, wollen wir es darauf ankommen lassen, ne, dass das eine erste Verwaltungsgerichtsentscheidung da hergeht und sagt, das geht nicht. Und darauf hat dann die Union auch reagiert, die Vertreter der Union, die sich auf diesen Pilotversuch, wenn sie so wollen, nicht eingelassen hat. Aber ich glaube, wenn man den Kontext sieht, erkennt man auch, in welchem Ton er getroffen worden ist und warum er vielleicht auch nicht sachgerecht ist.
Herr Pappas.
Danke. Ich habe eine Lernfrage an Herrn Kall. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rückführung und Zurückweisung?
Ja, das sind unterschiedliche Verfahren. Zurückweisungen können bereits unmittelbar an der Grenze stattfinden. Wir haben ja immer gesagt, seit Oktober letzten Jahres an den 4 Binnengrenzen, wo im Moment Grenzkontrollen stattfinden, über 30.000 Zurückweisungen. Das betrifft vor allen Dingen Personen, die keine Papiere haben, gefälschte Papiere haben, mit Einreisesperren belegt sind. Die können unmittelbar zurückgewiesen werden. Und wir haben jetzt ein Verfahren vorgeschlagen für Zurückweisungen in sogenannten Dublin-Fällen, Fällen, wo andere EU-Mitgliedstaaten für die Verfahren zuständig sind. Da muss man natürlich das schnell prüfen, die Überstellung in den jeweiligen Mitgliedstaat vorbereiten und dann die Zurückweisung in den zuständigen Mitgliedstaat vornehmen zu können. Dieses Konzept haben ja die Bundesinnenministerin, die Bundesaußenministerin und der Bundesjustizminister am Dienstagnachmittag gemeinsam auch vorgestellt, wenn ich daran auch nochmal erinnern darf, dass alle drei Ampelpartner, also sozusagen auch durch ihre Ministerinnen und Minister, das gemeinsam vorgestellt haben. Und Rückführungen finden statt bei vollziehbar ausreisepflichtigen Personen, die sich in Deutschland aufhalten und kein Recht haben, länger in Deutschland zu bleiben und dann entsprechend angeordnet wird, dass sie Deutschland verlassen müssen. Und dann kommt in Betracht eine freiwillige Ausreise oder wenn Personen dazu nicht bereit sind, dann eben eine Rückführung und Abschiebung. Das sind die Unterschiede.
Ja, vielen Dank.
Herr Alipur.
Herr Kall, Sie hatten mir vor 2 Wochen, glaube ich, nochmal gesagt, dass derzeit auf europäischer Ebene beim Thema Migration das Albanien-Modell eine Rolle spielt und da auch Gespräche geführt werden. Können Sie vielleicht nochmal ausführen, wo diese Gespräche jetzt stehen, ob man da schon näher an einem europäischen Albanien-Modell ist?
Also das müssen Sie die Europäische Kommission fragen, wie die Europäische Kommission das verfolgt. Wir haben immer gesagt, wir beobachten das, was Italien da macht im Zusammenhang mit der Prüfung, die ja auch im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz stattfindet, wo die Bundesregierung in diesem Sommer einen Zwischenbericht vorgelegt hat. Das wird weiter beobachtet, ob das ein denkbares Modell für Drittstaatenverfahren entlang der Migrationsrouten, entlang gerade auch der Routen über den Balkan, die Albanien durch Albanien führen, sein kann. Und das beobachten wir, ob das ein europäisches Modell sein kann, wäre wirklich eine Frage für die EU-Kommission und nicht für uns.
Das heißt, Sie schließen es aber auch nicht aus?
Nein, wir haben gesagt, genau wie ich das gerade ausgedrückt habe, wir beobachten das. Die Bundesinnenministerin hat auch wiederholt mit ihrem italienischen Amtskollegen darüber gesprochen. Es gibt bald ein G7-Treffen in Italien unter Vorsitz Italiens, wo es auch um irreguläre Migration geht. Davon aus, dass wir dann mehr erfahren, auch darüber, wie das schon läuft. Und das ist der Stand.
Frau Kling.
Auch eine Frage an Herrn Kall, bitte. Können Sie ein bisschen etwas zu den Einrichtungen, Haftanstalten, Ankerzentren, die Namen sind jetzt alle irgendwie auf dem Markt, die geplant sind? Mich würde interessieren, eben gibt es diese Einrichtungen bereits? Gibt es Gespräche mit den Ländern? Die sollen ja grenznah sein. Also können Sie das ein bisschen erläutern? Sind es die Abschiebehaftanstalten? Was ist es? Und genau, das würde mich erstmal interessieren.
Genau, da gibt es zwei Varianten. Entweder sozusagen strikte Residenzpflichten, Pflichten, sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten, zum Beispiel in einer Erstaufnahme, um dann dort auch entsprechend angetroffen zu werden und von dort dann auch zurückgeführt werden zu können. Oder in Fällen, in denen Fluchtgefahr besteht oder Verdacht besteht, dass Personen untertauchen könnten, auch der Antrag an das zuständige Verwaltungsgericht, dort Haft zu verhängen. Und dann wäre das Abschiebehaft. Und insofern kommen erstmal diese Einrichtungen in Betracht. Und über alles Weitere wird mit den Ländern zu sprechen sein, weil das ja Einrichtungen der Länder sind. Und da gilt natürlich das, was Herr Hebestreit gesagt hat, da kommt es auf ein sehr enges Zusammenwirken von Bund und Ländern an, was ja aber auch gerade im Migrationsbereich etabliert ist und wo natürlich auch Gespräche dann laufen.
Dann eine Nachfrage bitte. Das heißt, es müssten aber vielleicht auch entsprechende Haft- oder Abschiebeplätze noch entstehen. Und mich würde einfach auch der Zeitrahmen interessieren, wie lange es dauern wird, bis das umsetzbar ist.
Ja, wir haben ja gesagt, wir haben ein Konzept entwickelt, was wir jetzt umsetzen wollen. Das heißt, werden sehr zeitnah Gespräche mit den Ländern darüber stattfinden und dann kann man sicherlich auch mehr zur Umsetzung sagen.
Deswegen vielleicht eine kurze Ergänzung. Deshalb ist es ja so wichtig, dass man auch in diesen Gesprächen die Ländervertreter dabei hat, dass die das sowohl vorgestellt bekommen als auch ihrerseits ihre Anmerkung bringen können, weil es ja Bund und Länder eint, im Kampf gegen irreguläre Migration Erfolge zu haben. Das geht aber nicht mit Fingerschnippen. Auch das nochmal, weil Sie so nach dem Zeithorizont gefragt haben. Natürlich muss man all das, was wir jetzt miteinander diskutieren, dann umsetzen. Und wenn es dafür bauliche Maßnahmen braucht, dann braucht es bauliche Maßnahmen. Das ist aber ja dem Sinn der Sache geschuldet und dass wir auch menschenwürdig in dieser Situation mit allen Beteiligten umgehen. Also ich glaube, da auch da wieder vor Scheinlösungen immer wieder zurückschrecken und kritisch nachfragen, ob das, was so manchmal so den lieben langen Tag in Mikrofone gesprochen wird, auch tatsächlich faktisch umsetzbar ist. Und wenn man dann tragfähige Konzepte hat, dann dauert die Umsetzung immer noch ein bisschen, aber klar.
Ich habe jetzt noch Frau Gierschig und Herrn Jessen auf der Liste, würde dann gerne das Thema wechseln. Frau Gierschig.
Genau. Zum Thema Migration ein bisschen langfristiger. In der Regierungspressekonferenz am 22. Mai haben Sie angekündigt, Vorwürfe gegen tunesische Einheiten zu prüfen, die von der Bundesregierung unterstützt werden und die systematisch Migranten in der Wüste ausgesetzt haben sollen. Welches Ergebnis hat die Untersuchung ergeben und welche Konsequenzen hat die Bundesregierung da gezogen?
Ich habe ja ein langes Gedächtnis, aber doch nicht so lang, dass ich mich daran, also ich weiß, dass das mal ein Thema war, aber das hat uns bisher nicht wieder, ist das nicht in der Frage begegnet. Insofern gibt es hier keinerlei Vorbereitung. Das muss ich mitnehmen und sehen, ob wir da was nachreichen können. Und wenn wir das tun können, machen wir das sehr gerne.
Also wir haben das mehrfach schriftlich angefragt, die Redaktion Dokumentation des Bayerischen Rundfunks.
Bei uns?
Ja.
Bundespresseamt?
Soweit ich weiß, ja. Also die Kollegen.
Jetzt kriegen wir die Nachlieferung dann alle. Wir freuen uns.
Wenn es eine Nachlieferung gibt. Wir wollen ja immer ordentlich zitieren.
Herr Jessen hat die nächste Frage.
Aus international gegebenem Anlass hat die Bundesregierung, vielleicht BMI oder BMJ, irgendwelche Kenntnisse darüber, dass Menschen in Deutschland den Vorwurf erheben, dass Migranten Hunde, Katzen oder Haustiere töten und verzehren würden?
Nein.
Keine das gilt Nachfrage. Auch fürs BMJ.
Oh. Ach, Herr Jessen.
Naja.
Sie haben sogar eine Antwort der Bundesregierung erhalten. Das ist ja. Doch Spaß genug.
Eigentlich weniger Spaß.
Jetzt habe ich noch Herrn Krüger zu dem Thema. Dann wechseln wir.
Zum Thema Hunde und Katzen. Ja, vielleicht noch mal ans BMJ und auch an den Regierungssprecher. Wenn der Bundesjustizminister diesen, in Anführungszeichen, Pilotversuch für rechtlich vertretbar hält, und in diesem Gespräch der Union ja offenbar auch angeboten hat, das haben Sie ja gerade bestätigt, beabsichtigt die Regierung diesen Pilotversuch dann unabhängig von der Kooperation der größten Oppositionspartei trotzdem vorzunehmen, um sich da Rechtsklarheit zu verschaffen nochmal, oder sieht man davon ab?
Herr Krüger, jetzt hat sich so viel daraus erzählt, um diesen Versuch einzuordnen, dass ich mir nicht nachvollziehen kann, wie Sie danach zu Ihrer Frage kommen. Weil es war ja, also die rechtlichen Bedenken, die diese Bundesregierung auch gegen dieses Vorgehen vorgebracht hat, sind so schwerwiegend gewesen, dass am Ende die Idee war, glaubt ihr denn, sollten wir das mal austesten an einer Stelle, um dann nachzusehen, welche Folgen daraus folgen? So, insofern, das ist der Kontext, deshalb habe ich ihn ergeben. Wenn Sie jetzt einfach unabhängig davon Kontext ignorieren, so wunderbar weiterfragen, verstehe ich es nicht so ganz.
Das heißt indirekt, das war mehr ironisch als ernst gemeint, dieses
Angebot. Nein, es hat deutlich gemacht, dass womöglich selbst diejenigen, die solche Vorschläge haben, um die rechtliche Problematik, die damit einhergeht, wissen.
Aber wenn die Union jetzt gesagt hätte, gut, darauf lassen wir uns ein, hätte man das jetzt gemacht oder hätte man das jetzt nicht gemacht?
Das Schöne, Herr Krüger, ist ja, dass ich auf hypothetische Fragen hier nie antworten muss.
Nochmal Herr Rinke.
Ja, aber Herr Hebestreit, wenn Sie so antworten, dann die wenig hypothetische Frage. Herr Merz hat gestern vorgeschlagen, genau eine Art Pilotversuch zu machen, indem man die Zurückweisung für 3 Monate ausprobiert. Ist die Bundesregierung bereit, diesen Weg zu gehen?
Herr Rinke, ich bin ein bisschen verzweifelt.
Das tut mir sehr leid, aber...
Lassen Sie mich kurz den Gedanken, nicht nur meine Verzweiflung mit Ihnen zu teilen, ich weiß, da ist sie gut aufgehoben, sondern auch den Gedanken dazu. Ich habe ja versucht, nochmal deutlich zu machen, wir haben eine politische Diskussion, die Sie und uns wahnsinnig beschäftigt in den letzten Tagen, und wir haben eine sachliche Debatte. Und konzentrieren wir uns auf die sachliche Debatte und die politische Diskussion, dass man am Dienstag etwas ausschlägt, im Kontext, den ich Ihnen geliefert habe, um am Donnerstag diesen Vorschlag dann wieder zu unterbreiten und dann noch am Freitag zu einem Mehr-Männer-Gespräch einzuladen oder so, wird der Sache doch an sich nicht gerecht. Und deswegen ist es doch so wichtig, dass wir erstmal sehen, was wir alles tun, das deutlich zu machen. Und ich habe Ihnen ja schon viel mehr Kontext geliefert, als es eigentlich hier Usus ist. Und deswegen war es mir so wichtig, deutlich zu machen, worüber wir reden. Und dass wir doch sehr, sehr weitgehende Konzepte entwickelt haben für effektive, europarechtskonforme Regelungen. Und diese Bundesregierung nicht gewillt ist, auf gesetzeswidrige, europarechtswidrige oder gegen die UN-Flüchtlingskonvention oder das EU, die Genfer Flüchtlingskonvention, EU-Menschenrechtskonvention verstoßende Instrumente zu greifen. So.
Ja,
aber so spannend das politisch immer wieder sein mag und jeder sich, wir haben heute Freitag, Sonntag erscheinen wieder Zeitungen, da werden wieder markige Forderungen gestellt, aber die können Sie doch als kluger politischer Beobachter auch gut einordnen.
Ja, aber wenn ich die Verzweiflung dann vielleicht mal ein bisschen reduzieren darf, 4 Fragen hier genau nach sachlichen Punkten, inhaltlich. Darauf bezogen sich ja auch eben die Fragen auch des Kollegen Krüger. Es hat ja diesen Vorschlag von Herrn Buschmann gegeben. Und es hat heute den FDP-Fraktionsvorsitzenden gegeben, der immerhin der Ampelkoalition angehört, der sagt, genau das ist richtig. Wir sollen das so machen. Das ist jetzt keine nur parteipolitisch gefügte oder gefärbte Debatte. Und deswegen war meine Frage, von der CDU kam jetzt der Vorschlag, wir machen so ein Experiment, Pilotprojekt, aber für 3 Monate. Ist die Bundesregierung bereit, diesen Weg zu gehen oder nicht?
Herr Rinke, ich habe Ihnen ja den Kontext, in dem dieser Vorschlag gemacht worden ist, jetzt sehr lang und breit dargelegt. Und
also
Und es bleibt dabei, dass diese Bundesregierung keine Vorschläge machen wird, die rechtlich höchst fragwürdig oder sogar verfassungsrechtlich unhaltbar wären. So. Und man kann ja nicht austesten und hinterher zu sagen, ups.
Aber Sie haben es doch genau beschrieben, dass genau das der Vorschlag war von Herrn Buschmann, dass man es darauf anlegt, dass man ein Verwaltungsgericht entscheiden lässt, ob das rechtlich geht oder nicht.
In einer Diskussion, in der man gesagt hat, wir können das nicht machen, weil uns das im ersten Moment von den Verwaltungsgerichten in Klammern zu Recht um die Ohren gehauen wird. Wollt ihr das riskieren? Sollen wir mal so einen Versuch machen? So, jetzt habe ich aber viel mehr aus einer internen Sitzung preisgegeben, als das hier eigentlich üblich sein sollte.
Ich würde...
Vielleicht...
Herr Keil?
Nochmals auch an die Pressekonferenz am Dienstagabend erinnern und dass die Ampel gemeinsam das Konzept für europarechtskonforme und effektive Zurückweisung erarbeitet und vorgestellt hat, das wir jetzt umsetzen. Und genau dieses Konzept hat auch Herr Buschmann sowohl in der Sitzung als auch in der Pressekonferenz bei uns im BMI, deswegen spreche ich ausnahmsweise mal dafür, vorgestellt.
Ich habe noch eine Nachlieferung an Frau Gierschig. Also ich habe jetzt nachgehört, also die Frage ging dann weiter ans BMI und sie wurde Ihnen beantwortet. Sie waren allerdings nicht zufrieden mit der Antwort. Das kann ich einerseits verstehen und andererseits haben wir aber geliefert. Das nur zur Klarstellung. Damit jetzt keiner dringend wartet bis Freitagnachmittag, dass da noch eine Nachlieferung kommt.
Wollen Sie es dann mit einer Nachfrage ans BMI oder die schließen sich nachher kurz? Wir verstehen Sie nicht ohne Mikro, Frau Gierschig, aber ich weiß auch nicht, ob uns das jetzt weiterführt, zumal ich noch eine lange Liste von Themen habe. Aber okay. Wenn Sie eine Nachfrage konkret haben, bitte.
Die Nachfrage war nur ganz, ganz kurz, ob es eben tatsächlich eine Prüfung der Bundesregierung gab oder nicht.
Also wir haben Ihnen geantwortet. Ich habe die Antwort jetzt selber gerade nicht vorliegen. Wir bleiben, würde ich sagen, einfach in Kontakt. Meine Kollegen hören das jetzt auch. Und wenn wir unsere Antwort noch ergänzen können, dann tun wir das.
Dann würde ich gerne das Thema wechseln. Ich sage einmal kurz, was ich auf der Liste habe, um ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Ich habe noch mit zwei Themen Herrn Berndt, mit zwei Themen Frau Abbas, Herrn Schmidt-Denker und Herrn Jessen auf der Liste und Herrn Rinke.
Und wir haben noch 10 Minuten.
Genau. Wir fangen an bei Herrn Berndt.
Hebestreit zu, nochmal zu der Usbekistan-Reise fragen, was da die Absicht des Kanzlers ist. Geht es um Migrationsabkommen oder wird es auch darum gehen, ob vielleicht Afghanistan helfen kann bei der Abschiebung ob Usbekistan helfen kann bei der Abschiebung von afghanischen Straftätern?
Wir hatten dazu gestern Nachmittag ein Briefing im Bundeskanzleramt zu dieser Reise. Da haben wir das relativ umfänglich dargestellt, worum es geht. Da würde ich Sie darauf verweisen. Da gibt es auch ein Protokoll, das Sie dann einsehen können. Aber grundsätzlich geht es um eine ganze Bandbreite. Also es gibt die Reise nach Usbekistan und dann Kasachstan. Da wird es auch zu einem Gipfel mit den 5 zentralasiatischen Ländern kommen. Also neben Usbekistan und Kasachstan noch Turkmenistan, Kirgisistan und, welches habe ich vergessen? Ein 5. fällt mir gleich noch ein oder wir liefern es dann nach. So. Und auch Migrationsabkommen spielen da eine Rolle und das ist im Kern, aber es spielen auch Wirtschaftsabkommen eine Rolle und überhaupt der Austausch auch mit der Zivilgesellschaft und es ist eine ganze Bandbreite, die da sein werden. Und die Frage nach Abschiebung und Afghanistan, dazu haben wir uns zu keiner Zeitpunkt je zu einzelnen Staaten eingelassen und dabei belassen wir es auch. Ich sehe das aber jetzt nicht an vorderster Linie in den Sprechpunkten. Tadschikistan habe ich vergessen. Natürlich, der Kollege vom Auswärtigen Amt kennt sich in der Region sehr gut aus.
Und die zweite Frage war ganz kurz. Eine Kollegin wollte noch nach dem Waldgesetz gefragt haben.
Moment, dass, Herr Berndt, also, wir machen es ein bisschen
bei dem Thema.
Okay, wir machen jetzt mal weiter. Weitere okay. Fragen dazu sehe ich nicht.
Okay, alles gut.
Bei Herrn Schmidt-Denker.
An das Gesundheitsministerium. Warte ich vielleicht noch kurz. Im Stern scheint ja oder ist heute eine große Geschichte erschienen, eine monatelange Recherchearbeit über Zustände in der Charité, dem größten und renommiertesten deutschen Krankenhaus. Und ich wollte mal fragen, ob der Minister diese Vorwürfe, die darin ja erhoben werden, schon zur Kenntnis genommen hat und wie man dazu steht. Es handelt sich ja nicht um irgendein Kreiskrankenhaus, sondern um die Charité. Und wenn das alles so stimmt, und das ist ja belegt durch diese Recherche, dann müsste das eigentlich eine Reaktion hervorrufen bei Herrn Lauterbach. Danke.
Also prinzipiell äußern wir uns ja zu Presseberichten nicht und auch zum Fall selber möchte ich mich nicht äußern. Grundsätzlich kann man aber natürlich sagen, dass die Spitzenmedizin, zu der die Charité gehört und gerade die großen Krankenhäuser unter dem Finanzierungssystem, das wir derzeit haben, sehr leiden. Deswegen gibt es die Krankenhausreform. Gute Medizin wird nicht belohnt, sondern es wird belohnt, wer möglichst schnell, möglichst viele Fälle mit wenig Aufwand behandelt. Das hat der Minister ja vielfach jetzt auch erläutert. Und deswegen gibt es, wie gesagt, die Krankenhausreform und wir wollen das System entökonomisieren. Der Minister selber hat sich auch zum Fall, der ist angesprochen worden vom RTL-Team, das können Sie auf der Seite vom Stern nachsehen. hat sich dazu geäußert.
Danke.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Frau Abbas?
Eine Frage ans Bundesfamilienministerium. Frau Berg. Und vielleicht auch ans Finanzministerium dazu. Ja, hallo Frau Berg, ich wollte zur Familienstartzeit fragen. Wird das Projekt noch umgesetzt? Gibt es einen neuen Stand?
Die Familienstartzeit ist weiterhin ein sehr wichtiges Vorhaben für das Bundesfamilienministerium, weil es eben werdende Eltern dabei unterstützt, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen. Und ich kann Ihnen zum aktuellen Stand sagen, dass sich daran aktuell nichts verändert hat. Es ist weiterhin so, dass der Referentenentwurf derzeit in den Ressorts beraten wird.
Das wird er seit anderthalb Jahren. Warum dauert das so lange? Und vielleicht eine Frage ans Bundesfinanzministerium. Warum blockiert Herr Lindner dieses Vorhaben?
Also ich kann da ehrlich gesagt der Kollegin nicht hinzufügen. Mein Stand ist auch, dass es noch in der regierungsinternen Abstimmung ist. Und zu Details kann ich mich jetzt hier nicht äußern.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Jessen, bitte.
Frage geht ans Auswärtige Amt. Die israelische Armee hat am Mittwochabend eine ehemalige UNRWA-Schule im Gazastreifen bombardiert, die jetzt als Unterkunft für 12.000 Flüchtlinge dient. Dabei wurden knapp 20 Menschen getötet, unter ihnen 6 UNRWA-Mitarbeiter. Das ist wohl die höchste Zahl von getöteten UNRWA-Mitarbeitern durch einen israelischen Luftangriff. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Angriff?
Herr Jessen, dazu haben wir uns gestern schon auf der Plattform X eingelassen. Ich kann das gerne hier an der Stelle nochmal wiederholen. Es ist ja völlig klar, dass humanitäre Helferinnen und Helfer niemals Opfer von Raketenangriffen werden dürfen. Dass dabei 6 UNRWA-Mitarbeiter ums Leben gekommen sind, ist völlig inakzeptabel. Es ist natürlich Aufgabe der israelischen Armee bei ihrem Vorgehen gegen die Terroristen der Hamas, UN-Personal und humanitäre Helferinnen und Helfer zu schützen. Insofern erwarten wir auch von der israelischen Armee, dass dieser Vorfall aufgeklärt wird und dann, wo notwendig, Konsequenzen gezogen wird. Sie haben wahrscheinlich auch zur Kenntnis genommen, dass die Israelis angegeben haben, dass unter diesen UNRWA-Mitarbeitern auch Hamas-Mitarbeiter gewesen sein sollen. UNRWA hat ja in der Vergangenheit bei solchen Vorwürfen das immer akribisch aufgearbeitet und ist dem nachgegangen. Das erwarten wir natürlich hier auch.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat es als inakzeptabel diesen Angriff bezeichnet, ähnlich Herr Borrell, der EU-Außenbeauftragte. Guterres hat gefordert, sofortige Aufklärung der Vorwürfe. Kann das nach Lage der Dinge nicht zwangsläufig bedeuten müssen, internationale Aufklärung? Setzt sich die Bundesregierung für internationale Aufklärung ein oder vertraut sie darauf, dass Israel das schon selber hinreichend aufklären werde?
Herr Jessen, ich habe ja hier gerade dieselben Worte wie Herr Guterres gewählt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Die Vorwürfe müssen aufgeklärt werden. Und das muss jetzt in erster Linie mal die israelische Armee machen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Berndt.
Es ging kurz um das Waldgesetz, das erst neu aufgesetzt werden sollte, dann reformiert werden sollte. Und das heißt, es ist immer noch in der Ressortabstimmung. Woran liegt denn das eigentlich? Wo hakt es da?
Wir warten mal kurz den Sitzplatzwechsel des zuständigen Sprechers.
Keine Ahnung.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben recht, das ist in der Ressortabstimmung. Deswegen sagen wir nichts zu diesen internen Prozessen, das kennen Sie. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier jetzt Verzug haben. Wir haben es am 19. August in die Ressortabstimmung gegeben. Also wir sind in einem ganz normalen Prozess. Sie wissen ja, dass wir den deutschen Wald klimafest machen müssen. Sie wissen auch, dass das Gesetz über 50 Jahre alt ist oder fast 50 Jahre alt ist und dass es da erheblichen Bedarf gibt. Wir haben diesen Entwurf grundsätzlich überarbeitet und hoffen, dass wir damit den Wald so zukunftsfest aufstellen können, dass die Bilanz im Moment ist jeder fünfte Baum ist gesund, also nur jeder fünfte Baum ist gesund, da entgegenwirken können. Weil wir brauchen den Wald als Klimaschutz und wir brauchen ihn natürlich auch für Freizeitwirtschaft.
Dann Frau Abbas mit einem neuen Thema.
Ich habe eine Frage ans Bundesumweltministerium.
Brauchen wir auch einen Sitzplatzwechsel, aber vielleicht während dieser Sitzplatzwechsel, falls vollzogen wird, um Zeit zu sparen, kommt einfach Herr Rinke jetzt vorher dran.
Ich hätte eine Frage an Herrn Hebenstreit und Herrn Kollatz. Und zwar geht es um die Ukraine und die Frage, nochmals, die wir ja schon mehrmals hatten, ob es Beschränkungen gibt für den Einsatz von Deutschland gelieferter Waffen auf Ziele in Russland. Hintergrund ist jetzt, dass es Gespräche zwischen der US- und der britischen Regierung gibt, damals in Washington. Und laut Medienberichten wird erwogen seitens der Amerikaner, dass sie die Beschränkungen, die noch bestehen, aufheben. Deswegen die Frage, ob die Bundesregierung ähnliche Pläne hat.
Wenn ich mich richtig erinnere, war es der 30. Mai, an dem wir uns dazu eingelassen haben, wie wir das sehen, bei den Waffen, die von Deutschland geliefert worden sind, an die Ukraine gegangen sind. Und da hat es ja qualitativ, sind das andere Waffen als die, die jetzt in Rede stehen, was die Reichweite angeht, aus amerikanischer und anderer Produktion und Beständen. Und insofern haben wir dem, was wir am 30. Mai verkündet haben, nichts hinzuzufügen.
Und das würde sich auch nicht ändern, wenn die USA ihre Haltung verändern. Denn bisher war es ja.
Ich habe ja deutlich gemacht, dass die Waffen, die, über die die USA jetzt und auch Großbritannien diskutieren, Waffen sind, die wir nicht geliefert haben und in ihrer Reichweite dort all das übertrifft, was wir geliefert haben. Ich glaube, das Weitreichendste, Herr Kollatz mag mich ergänzen, sind die HIMARS beziehungsweise die Panzerhaubitze, glaube ich, 40 Kilometer Reichweite, die HIMARS bis zu 100 und viel mehr haben wir, glaube ich, gar nicht.
Aber Entschuldigung, es gab auch eine regionale Beschränkung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um die Region Kharkiv.
Deswegen
die könnte
ich
man ja aufheben.
Herr Rinke, deswegen habe ich Sie ja, ich scheine mich heute echt nicht gut auszudrücken, auf unsere Äußerung vom 30. Mai, an der wir nichts hinzuzufügen haben, verwiesen. Und dann haben Sie auf Spekulationen hingewiesen, die es gerade gibt mit Blick auf die USA. Und ich habe verwiesen darauf, dass die Spekulation, über die es geht, sich um Waffen dreht, die wir gar nicht geliefert haben. Und insofern ist da auch keine Änderung bedürfte.
Herr Krüger dazu.
Ja, anders als der deutsche Regierungssprecher verhält sich ja offenbar der russische Präsident gelegentlich zu Spekulationen und hat gesagt, wenn es dazu kommen sollte, dass diese Reichweitenbeschränkungen aufgehoben werden seitens der Amerikaner und der Briten, komme das einem Kriegseintritt der NATO gleich. Wie bewerten Sie diese Äußerung und sind Sie darüber im Gespräch mit der britischen und mit der amerikanischen Regierung?
Ich hänge noch an dem vorderen Teil Ihres Satzes, aber das bewerten wir jetzt erstmal gar nicht. Wir sind in einem, haben lange Erfahrung auch mit dem russischen Staatspräsidenten und Äußerungen, die er tätigt, und die muss man zur Kenntnis nehmen.
Herr Schmidt-Denker.
Auch nochmal eine Frage, die Ihnen nicht gefallen wird, aber es ist jetzt auch für die Diskussion aufgeploppt in Sachen Taurus. Wenn jetzt diese Bestätigung oder diese Genehmigung der Amerikaner, der Briten kommt, dann stellt sich auch die Anschlussfrage, was denn mit der immer wieder erhobenen Forderung auch der Ukraine nach Lieferung von Taurus-Waffen ist, ob sich da vielleicht doch möglicherweise eine Meinungsverschiebung der Bundesregierung ergeben könnte.
Der Bundeskanzler ist da sehr entschieden und da kann ich keinerlei Meinungsverschiebung, wie Sie es nennen, erkennen. Da muss ich Sie enttäuschen und ansonsten freue ich mich über alle Ihre Fragen. Sie gefallen mir alle.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dann hat Frau Abbas das letzte Thema für heute.
Ja, Frau Drumm, zur Befragung des Umweltbundesamtes zum Thema Wetterextreme in Deutschland. Da kam ja raus, dass viele Kommunen oder die meisten Kommunen noch nicht auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet sind. Frau Lemke hat jetzt erneut eine Grundgesetzänderung gefordert zur Verankerung der Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe, damit der Bund eben langfristig finanziell mit beisteuern kann. Wie realistisch schätzen Sie denn so eine Option ein? Also könnte es zu dieser Grundgesetzänderung noch in dieser Legislatur kommen? Haben Sie da vielleicht mit der Union
gesprochen, ob die dabei wäre. Danke.
Ja, in der Tat. Also es ist ja so, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und auch in den Kommunen sehr präsent und dementsprechend auch in den Ländern. Und das ist ein Thema, was auch die Umweltministerkonferenz seit längerem auch beschäftigt. Und auch dort wurde sich für die Gemeinschaftsaufgabe eben ausgesprochen. Und es gab demnach auch den Auftrag an das Bundesumweltministerium, ein Gutachten zu erstellen, welche Möglichkeiten der rechtlichen Umsetzung es denn gibt. Und dieses Gutachten haben wir erstellt. Und das hat eben im Wesentlichen ergeben, dass es diese Art der Mischfinanzierung, was es ja ist, diese Gemeinschaftsaufgabe, dass da die Voraussetzung dann eben ist für eine verfassungsfeste Ausgestaltung, dann, dass man die Verwaltungsgegenstand eingrenzt und dann eben eine gute Definition dann eben hat, in welchem Bereich der Klimaanpassung der Bund genau mitwirken soll. Soll heißen, wir haben jetzt sozusagen schon mal eine Basis, auf der man weiterarbeiten kann, auf dieser Grundlage, welche Möglichkeiten es gibt diesbezüglich. Und von daher ist es eben schon mal sehr gut, dass wir eben auf Basis dessen mit den Ländern weiter die Gespräche führen. Und daher ist es natürlich, es ist eine Grundgesetzänderung, das ist ein dickes Brett. Ja, also das wird sicherlich seine Zeit in Anspruch zu nehmen. Aber was man wirklich sagen muss, ist, dass die Gespräche und auch dieses Gutachten einen sehr guten Grundstein und eine gute Basis gelegt hat diesbezüglich.
Zusatzfrage, halten Sie das für ein realistisches Ziel in dieser Legislaturperiode noch?
Also ich sage, es ist eine Verfassungsänderung und das ist ein dickes Brett ist und von daher ist es, sagen wir es mal so, auch für die künftige Zeit eine gute Grundlage darauf aufzubauen und da kann ich mich nicht festlegen. Also es kann ich nicht sagen, dass es in dieser Legislaturperiode noch stattfinden kann. Das wäre sehr ambitioniert.
Okay, danke.
Dann sind für heute zumindest alle Fragen beantwortet. Nächste Woche gibt es Gelegenheit für neue Fragen. Vielen Dank fürs Kommen und ein schönes Wochenende.